Wie Europa. Der Themenschwerpunkt zur Europawahl. Im April und Mai auf Detektor FM. Unterstützt von der Europäischen Kommission.
Die faszinierende Idee, dass Staaten und Nationen über Grenzen hinweg zusammenarbeiten in gemeinsamen Organen, die sie schaffen, um auf der Grundlage von Toleranz und gegenseitigem Respekt ihre nationale Identität, ihre kulturelle Selbstbestimmung zu bewahren und zugleich, egal wie groß sie sind, in der globalen Auseinandersetzung des 21. Jahrhunderts bestehen zu können. Das geht nur in der Gemeinschaft.
Martin Schulz, Spitzenkandidat der Europäischen Sozialdemokraten für das Amt des Kommissionspräsidenten.
Es ist Donnerstag, der 3. April 2014. Plenartagung des Europäischen Parlaments in Brüssel. Bis auf wenige Ausnahmen sind alle 751 Abgeordneten auf ihren Plätzen. Im Minutentakt wird über Gesetzesvorhaben abgestimmt. Eben ging es um den Vorschlag zum europäischen Binnenmarkt für elektronische Kommunikation. Mit großer Mehrheit entschieden sich die Abgeordneten für die Abschaffung von Roaming-Gebühren und die Wahrung der Netzneutralität. Dass es zu solchen Abstimmungen unter 28 Ländern überhaupt kommen konnte, ist eine Geschichte vieler kleiner und großer Verhandlungen und Verträge.
Also für mich ist es ein sehr erfolgreicher Zusammenschluss der Staaten nach dem Kriege.
Gabriele Clemens, Geschichtsprofessorin an der Uni Hamburg.
Wir schreiben das Jahr 1950. Der Zweite Weltkrieg mit seinen rund 70 Millionen Toten ist gerade einmal 5 Jahre her. Da gibt der französische Außenminister Robert Schuman eine Erklärung ab, die die Geschichtsprofessorin Gabriele Clemens als wegweisend bezeichnet.
Das ist der sogenannte Schuman-Plan, also der Plan zur Bildung einer europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl. Und der sozusagen der Beginn der europäischen Integrationsgeschichte ist, der zur heutigen EU führt.
Eine gemeinsame Produktion von Kohle und Stahl zwischen Frankreich und Deutschland sollte den jungen Frieden wahren und zu Wohlstand führen. Nationale Interessen standen am Anfang der europäischen Gemeinschaft. Frankreich wollte sich gegen Deutschland sichern, Deutschland sich nach dem Krieg rehabilitieren. Doch bereits mit der Gemeinschaft für Kohle und Stahl war die Idee eines politischen und eines wachsenden Verbundes gegeben, wie Gabriele Clemens betont.
Diese Organisation sollte anderen Ländern offen stehen. Nicht nur Deutschland und Frankreich sind beigetreten, sondern auch 4 weitere Länder. Dann hatte der Schuman-Plan vorgesehen, die Bildung einer hohen Behörde, an die die Staaten Kompetenzen abgeben sollten, also Teile ihrer Souveränität übertragen sollten.
Zum ersten Mal in der europäischen Geschichte verzichteten Staaten freiwillig auf einen Teil ihrer Macht. Und das nur wenige Jahre nach Eroberungs- und Vernichtungskriegen. Neben der Hohen Behörde wurde auch ein Ministerrat und eine Versammlung eingeführt. Diese 3 Institutionen sind heute als Europäische Kommission, Rat der Europäischen Union und Europäisches Parlament bekannt. Die Gemeinschaft für Kohle und Stahl erwies sich als Erfolg. Und rund 7 Jahre später, 1957, wurde die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft gegründet.
Ich bin ein holländisches Kind in der Nachkriegszeit geboren und ich habe damals viele Geschichten gehört in meiner Jugend über Krieg und über Hunger und über schlechte Zeiten. Aber jetzt ist das alles vorbei und Europa bedeutet für mich Freiheit, Geborgenheit und Gelegenheit für Reisen und dass man sich frei in Europa bewegen kann, ohne Angst zu haben.
Romke van der Meer, Lehrer und Europäer.
In Rom entschieden sich die 6 Gründungsmitglieder für eine Zollunion. Waren sollten innerhalb der Union ohne Mengenbeschränkungen und zusätzliche Kosten gehandelt werden können. Neben der Warenfreiheit waren die Freiheiten der Arbeitskraft, der Mobilität und des Kapitals Teil des Vertrages von Rom. Diese 4 Freiheiten sind die Grundsäulen des europäischen Binnenmarktes, der bis heute Geltung hat. Alle Bürger der Europäischen Gemeinschaft sollen die Möglichkeit haben, zu arbeiten und zu wohnen, wo sie möchten, und ihr Geld zu investieren, wie sie es möchten. Auch dieser Vertrag wurde vornehmlich aus wirtschaftlichen Gründen beschlossen. Doch die politische Einigung wurde immer mitgedacht, so Historikerin Gabriele Clemens.
Wenn man sich die Präambel des EWG-Vertrages anschaut, dann steht dort auch, das ist ein Schritt zu einer immer engeren Union. Also es ist nicht nur gedacht als wirtschaftlicher Zusammenschluss, obwohl das im Mittelpunkt steht, sondern es soll sich weiterentwickeln auch zu einer politischen Gemeinschaft.
Nach dem Vertrag von Rom entwickelte sich das europäische Projekt langsam, aber stetig. Es kamen neue Mitglieder hinzu, unter anderem Großbritannien und Spanien. Außerdem beschlossen die Staaten eine gemeinsame Außenpolitik, um den Herausforderungen der Zeit, wie etwa der Ölkrise und dem Kalten Krieg, mit vereinter Stimme zu begegnen. Allerdings, und daran hat sich bis heute nichts geändert, bleibt in der Außenpolitik die Macht über Entscheidungen bei den Staaten und jedes Mitgliedsland hat ein Vetorecht. Statt einer vereinten europäischen Stimme können also mitunter viele Stimmen in der Außenpolitik erklingen. Der nächste große Schritt in Richtung Europäische Union war der Vertrag von Maastricht, Anfang der 90er.
Die Europäische Union ist für mich der Ort, wo wesentliche politische Entscheidungen für mich und meine Kinder getroffen werden. In unserer globalisierten Welt mit ihren vielen Verflechtungen ist kein Nationalstaat groß genug, um sich allein zu behaupten.
Reinhard Hönighaus, Sprecher der Europäischen Kommission in Deutschland.
1992. Der Kalte Krieg ist gerade vorbei, der eiserne Vorhang gefallen, Deutschland wiedervereinigt. Die richtige Zeit für das Projekt Europa. Im Vertrag von Maastricht 1992 ist erstmalig die Rede von der Europäischen Union. Die mittlerweile 12 Mitgliedstaaten gaben weitere Kompetenzen an die Union ab. Unter anderem einigten sie sich auf eine gemeinsame Umwelt-, Justiz- und Sicherheitspolitik. Auch die Idee einer gemeinsamen Währung fand Eingang in den Vertrag. In den darauffolgenden Jahren wuchs die Union weiter, von 12 auf 15 Mitgliedstaaten. Das stetige Wachstum führte zu einer Machterweiterung des Parlaments. Die einzige direkt vom Volk gewählte Institution Europas wurde immer wichtiger. Diese Entwicklung gipfelte im Vertrag von Lissabon 2007.
Europa für mich eine Erfindung, die wir in Europa manchmal selbst in Frage stellen und wo ich aber merke, wenn ich außerhalb Europas unterwegs bin, gerade nehmen Sie afrikanische Länder, nehmen Sie den asiatischen Bereich, die Richtung Europa schauen und sagen, sowas wollen wir auch.
Daniel Kaspari, CDU-Abgeordneter im Europäischen Parlament.
Im Dezember 2007 verabschiedeten mittlerweile 25 Staats- und Regierungschefs den Vertrag von Lissabon. Wenige Monate, nachdem in den USA die Immobilienkrise begann, die bald auch Europa und den jungen Euro heftig treffen sollte. Das Parlament wurde mit diesem Vertrag in fast alle Bereiche der Gesetzgebung eingebunden. Vorher war der Einfluss des Parlaments im Vergleich zu den anderen Institutionen gering.
Sie konnten Empfehlungen abgeben, sie konnten Anfragen stellen. Das Einzige, was sie wirklich konnten, war die hohe Behörde, beziehungsweise später die Kommission mit 2/3 Mehrheit stürzen. Aber sonst hatten sie keine weiteren Kompetenzen.
Auch die europäischen Bürger fanden ihren Part in dem Vertrag. In der Europäischen Bürgerinitiative können sie seither ihre Anliegen formulieren. So stoppten europäische Bürger vor kurzem das Vorhaben, die Wasserversorgung zu privatisieren. Beim Vertrag von Lissabon zeigte sich aber auch, so sehr die Verschmelzung der Staaten auch zugenommen hatte, in manchen Bereichen war Europa unerwünscht.
Aber was manche Staaten gestört hat und was dann nicht aufgenommen wurde, waren Dinge, die zu sehr an einen europäischen Superstaat erinnerten. Zum Beispiel wurden die Symbole nicht mehr genannt im Vertrag. Nicht sowas wie ein europäischer Europafeiertag am 9. Mai oder die Fahne, die Hymne.
Seit Anbeginn steht das europäische Projekt zwischen Wirtschaft und Politik, zwischen nationalen und europäischen Interessen. Beide Seiten sind nicht voneinander zu trennen, aber mal überwiegt wirtschaftliches Interesse, mal politischer Wille. Mal sprechen die Mitgliedstaaten mit einer europäischen Stimme, mal mit 28 Stimmen. Das kann man auch heute, 2014, sehen. Die Ukraine-Krise zeigt Schwäche und Stärke der EU. Eine einheitliche europäische Haltung im Konflikt ist schwierig. Aber die Union kann sich auf Sanktionen einigen, sogar wenn diese auch ihr selbst schaden. In diesem Fall überwiegen politische Motive, ist Daniel Kaspari vom Handelsausschuss des Europäischen Parlaments überzeugt.
Wenn wir stärkere Wirtschaftssanktionen verhängen sollten, weil eben zum Beispiel Russland noch weiter geht in der Ukraine, dann wird es ja dazu führen, dass wir es europäischen und deutschen Unternehmen schwieriger oder unmöglich machen würden, bestimmte Produkte in Russland zu verkaufen. Aber Wirtschaft ist das eine, aber Völkerrechtsregeln und Grundrechte, Menschenrechte sind das andere. Und ich glaube, da ist es eine Stärke der Europäischen Union, dass wir wissen, was unsere Priorität ist. Und da ist Wirtschaft nicht alles. Sie ist wichtig, aber sie ist eben nicht alles.
Der EU-Abgeordnete Daniel Caspari von der CDU war das im Beitrag von Max Heke. Wie funktioniert also Europa? Zusammengefasst, Wirtschaft ist wichtig, aber eben nicht alles. In den kommenden 4 Wochen geht es dann jeden Mittwoch weiter mit unserer Serie Wie Europa? Wenn Sie Fragen zur Wahl oder allgemein zur Europäischen Union haben, dann schicken Sie uns doch eine Mail an kontakt@detektor.fm und im letzten Teil der Serie wird ein EU-Kenner Ihnen dann diese Fragen beantworten. Kommende Woche fragen wir aber erstmal, wer regiert eigentlich Europa?
Am 25. Mai ist Europawahl. Wir sprechen darüber. Wie Europa? Der Themenschwerpunkt auf Detektor FM. Unterstützt von der Europäischen Kommission.